Die Tage sind kürzer geworden und es ist bisweilen ungemütlich kalt und nass draußen. Wir werden wie in jedem Jahr unwiderstehlich auf Weihnachten zugetrieben. Der Konsum, das Weihnachtsgeschäft rollt mit Macht heran. Und wenn man das Berliner Ladenschlussgesetz mit 10 verkaufsoffenen Sonntagen, das vor einem Jahr beschlossen wurde, betrachtet, hat man das Gefühl, die Bürger kaufen, konsumieren und verbrauchen offensichtlich immer noch nicht genug. Man versteht, dass beide Kirchen gegen dieses Gesetz klagen. Aber wirkt das für manche nicht ein bisschen wie spätes Pfeifen im dunklen Wald? Leben wir Christen insgesamt nicht längst und zunehmend an der Vorstellung eines christlichen Sonntags vorbei? Nur eine kleine Minderheit kennt noch die Kultur des Sonntags. In wie vielen Familien gibt es noch den traditionellen gemeinsamen Kirchgang, das gemeinsame Sonntagsfrühstück oder überhaupt noch Familienleben am Sonntag? Noch bleibt aber der Sonntag geschützt. Artikel 139 des Grundgesetzes sagt, der Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage bleiben als Tage der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung gesetzlich geschützt. Seelische Erhebung. Der Begriff ist aus der Weimarer Verfassung von 1919 in das Grundgesetz übernommen und fast ein Jahrhundert alt. Er ist für die meisten längst ein Fremdwort geworden. Nach Zeitgeistmaßstäben ist er vorgestrig unmodern, ja uncool. Ist er das wirklich? Wie auch das Urteil zu der Klage der Kirchen ausfallen wird, es geht den Kirchen in erster Linie um Gemeinsinn und ein bedrohtes Stück Lebenskultur und nicht um vielleicht leer gewordene Rituale. Zur Frage der Beziehung zwischen Kirche und Staat schrieb der Heilige Vater Ende September an die Soziale Woche der Katholiken in Italien, ich zitiere, wenn die Kirche also einerseits anerkennt, dass sie kein politischer Akteur ist, so kann sie sich andererseits jedoch nicht der Aufgabe entziehen, Sorge zu tragen für das Wohl der ganzen zivilen Gemeinschaft, in der sie lebt und wirkt. Sie bietet ihr einen besonderen Beitrag, indem sie in den politischen und unternehmerischen Schichten den echten Geist der Wahrheit und der Rechtschaffenheit herausbildet, der auf die Suche nach dem Gemeinwohl und nicht nach persönlichem Profit ausgerichtet ist. Der angekündigte Rücktritt des Vizekanzlers Müntefering von seinen politischen Ämtern bestimmte die öffentliche Diskussion in dieser Woche. Wie immer in den Niederungen der Tagespolitik gab es Vermutungen, Verdächtigungen und Verleumdungen. Politische Gegner waren nicht immer taktvoll und die Talkshows versuchten, sich mit indiskreten Fragen zu überbieten. Liest man aber den Brief, den Franz Müntefering an die Genossen geschrieben hat, sollte man erkennen, dass hier ein Politiker entschlossen ist, die wirklich wichtigen Dinge in seinem Leben wieder an die erste Stelle zu setzen. In diesem Fall bei seiner kranken Frau zu sein. Heute ist der Gedenktag der Namenspatronin Gertrud von Helfter, eine der bedeutendsten Mystikerinnen des Mittelalters. Sie lebte von 1256 bis 1302 und wäre sicher längst vergessen, wenn nicht das uralte Zisterzienserinnenkloster Helfter nahe Eisleben jetzt wieder aufgebaut worden wäre. In dieses 1229 am Schloss der Grafen von Mansfeld gegründete und zwei Jahrzehnte später nach Helfter verlegte Kloster gaben die Eltern die fünfjährige Gertrud, was damals nicht unüblich war. Sie sollte dort erzogen werden. Sie blieb dort ihr Leben lang bis zu ihrem Tode. Helfter galt damals schon als führendes Frauenkloster im deutschsprachigen Raum. Gertrud trat in den Orden ein und legte ab 1289 ihre mystischen Erlebnisse und Christusvisionen in lateinischer Sprache nieder. Die Prophetin des inneren Lebens nannte einmal ein Theologe die Mystikerin Gertrud von Helfter, der die Nachwelt den Beinamen die Große gab. Das Wunder von Helfter titelte im vorigen Jahr die Welt. Vor fast 500 Jahren wurden die Zisterzienserinnen vertrieben. 1999 kamen 7 Frauen unter der Leitung der damals 75-jährigen Äbtissin Assumpta Schenkel, die aus einem bayerischen Kloster kam, zurück und bauten das Kloster St. Marien zur Hälfte aus Ruinen wieder auf. Und es gelang den heute 15 Ordensfrauen das Wunder im strukturschwachen Sachsen-Anhalt, ein Gebiet mit 80% Konfessionslosen und nur 5% Katholiken, weithin anerkannter neuer geistiger Mittelpunkt zu werden. Gleich nach der Einweihung des Klosters und des Konventgebäudes setzte ein Besucherstrom ein. Die Hauptaufgabe der Schwestern besteht im Gebet. 7-mal am Tage beten sie in der neu aufgebauten Klosterkirche. Ihr Tag beginnt um 5.30 Uhr und endet 19.45 Uhr. In ihrer Missionsarbeit helfen sie vielen Menschen, die unbewusst auf der Suche nach Gott, nach Erfüllung und nach Glück sind, ihren Weg zu finden. Um Bildungsarbeit und geistliche Angebote zu ermöglichen, wurde ein Bildungs- und Exerzitienhaus gebaut, das neben Tagen der Stille, um zu sich und zu Gott zu finden, auch Seminare und Führungstagungen anbietet. Auf dem Klosterareal entstanden inzwischen eine Gastronomie, ein Hotel und ein Klosterladen. Tausende Gäste aus ganz Europa besuchen das Kloster in Helfta. Seit 2 Monaten ist der Orden auch Träger einer christlichen Kindertagesstätte, die auf Wunsch vieler Eltern, die für ihre Kinder eine christliche Erziehung wollen, gebaut wurde. Ich bat die Ordensfrauen von Helfta um einen typischen Gedanken der großen Mystikerin und sie schrieben mir gestern, ich zitiere einen Satz von Gertrud von Helfta, es jauchzen dir mein Herz und meine Seele mit der ganzen Substanz meines Fleisches und Geistes und aus der Wirkkraft des gesamten Universums. Denn dir sei aus allem, durch alles und in allem Ehre und Herrlichkeit in Ewigkeit. Soweit Gertrud von Helfta. Der Wiederaufbau und die Ausstrahlung des Klosters sind wirklich ein Wunder, auch ein finanzielles. Und in den Worten der Gertrud von Helfta hat der Begriff von der seelischen Erbauung dann doch wieder seine Bedeutung bekommen und das verbreitet neue Hoffnung. Ich wünsche Ihnen einen guten Sonntag.